Das Eingeweide aber, das da zuerst in Fäulnis übergeht, tuet in eine eigene Testinalurne unter Spiritus und setzet es in mein Museum, an einen Ort, der jedermann sogleich in die Augen fällt, auf das ich wenigstens in der Erinnerung der Menschen fortlebe, so schon an kein anderes Fortleben nach dem Tode des Leibes zu denken ist. Was mein Vermögen betrifft, so wisset ihr, meine Freunde, es ohnehin, dass ein Gelehrter auf dieser Welt selten mehr besitzt, als er zu seinen täglichen geistigen und physischen Auslagen benötigt. Und so ist es denn auch bei mir jetzt, wie es alle Zeit war. Ich habe kein Geldvermögen je gehabt und kann daher auch keines hinterlassen. Veräußert aber bald nach meinem Hintritt meine hinterlassenen Effekten und besorget damit das, was ich gleich anfangs anbefohlen habe. Meine drei noch lebenden Kinder, die alle gut versorgt sind, benachrichtiget, wenn ich nicht mehr bin, und der älteste Sohn, mein Liebling, der mein Fach gewählt hat, soll der Erbe meiner sämtlichen Bücher und Schriften sein und soll ehestmöglich meine noch unedierten Schriften zum Drucke befördern. Damit sei mein Wille beschlossen für diese schöne Sternenwelt, die ich fürder nimmer schauen und berechnen werde. Ach, was ist doch der Mensch für ein Elendwesen, voll erhabener Ideen, voll überirdischer Hoffnungen, solange er noch gesund auf der Erde umherwandelt, aber am Rande des Grabes schwinden sie alle dahin, wie die Träume und Luftschlösser eines Kindes. Und an ihre Stelle tritt die traurige Wirklichkeit, der Tod, als der letzte Moment unseres Daseins. Und mit ihm die Vernichtung, die keine Schranken hat. O Freunde, es ist ein schwerer, schrecklicher Gedanke, vom Sein bis zum Nichtsein für den, der, wie ich nun, am Rande des Grabes steht. Mein Inneres ruft mir zu, du stirbst jetzt. Nur wenige Minuten noch, und über dein ganzes Wesen hat sich die schwarze Nacht der ewigen, schrankenlosen Vernichtung gesenkt. O Freunde, dieser Zuruf ist erschrecklich. Für den, der am Grabesrande steht, mit dem einen Auge noch die lieben, schönen Sterne beschaut und mit dem anderen die ewige, tote Nacht, in der keine Idee die Moderasche durchwebt, kein Bewusstsein, keine Erinnerung. Wohin, wohin wird dieser Staub in 1000 Jahren verweht werden? Welcher Orkan wird ihn aus dem Grabe entwirren und welchem Meereswoge wird ihn dann wieder verschlingen oder welch anderes neues Grab? O Freunde, reicht mir einen Trank, denn ich bin ganz entsetzlich durstig. Einen Trost gebt mir zur Linderung meiner großen Angst. Gebt mir den besten Wein. Und viel, damit ich mich noch einmal erquicke und berausche und leichter den schrecklichen Tod erwarte. O, du furchtbarer Tod, du größte Schande für den erhabenen Menschengeist, der so Herrliches erschaffen hat und Entdeckungen gemacht, die ihm zur größten Ehre gereichen. Dieser Geist muss nun sterben. Die größte Schande ist sein Lohn, der Tod, die ewige Vernichtung. O Fatum, o Gottheit, habt ihr ewige Sterne kreieren können, warum nicht auch einen Menschen, der nicht stürbe? O du Tollheit, wie groß musst du sein in der Gottheit, die ein Vergnügen daran hat, Erhabenstes zu erschaffen, um es dann wieder zu zerstören, auf ewig, und zu bilden aus Menschen schändlich Gewürm oder Infusorien. Muss ich denn sterben? Warum muss ich denn sterben? Was tat ich? Was taten Millionen, dass sie sterben müssen? Wahrlich, in einem Tollhause hätte eine bessere Schöpfungsnorm statuiert werden können, als diese Sterbliche da ist, gestellt von einer höchstweise sein sollenden Gottheit. Hier ermahnten die umstehenden Freunde und Ärzte unseren Astronomen zur Ruhe, die ihm Not tue, so er wieder genesen wolle. Denn es stünde ja noch nirgends geschrieben, dass er nun wegen dieser freilich wohl sehr starken Verkühlung sterben müsse.